Das ist der Zukunftshelden Podcast. Für alle, die ihre berufliche Gegenwart und Zukunft selber gestalten wollen. Du hörst die Stimme von mir. Mein Name ist Ben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Zukunftshelden Podcast. Heute rede ich mit der Sandra. Sie hat mir so in einem ersten Gespräch, oder um uns lernen kennen, erzählt, dass sie zweimal in ihrem Leben neu angefangen hat. Also sie hat es, glaube ich, so als weißes Blatt Papier genannt, wo sie neu drauf angefangen hat. Herzlich willkommen und schön nimmst du dir Zeit.
Ja, merci.
Fangen wir wie immer relativ weit vorne an. Weißt du noch, was du als Kind hast wollen werden?
Ein Traum, den ich hatte, ist Tierforscherin im Urwald. Das weiss ich noch. Über das habe ich mir auch noch einen Aufsatz geschrieben in der Schule, genau.
Und weißt du, wie es dazu ist gekommen, zu diesem Wunsch?
Ja, ich hatte Tiere sehr gerne immer und ich glaube einfach das Entdecken und das in der Natur innen sein, das war auch das. Du
bist aber dann nicht Tierforscherin geworden?
Überhaupt nicht.
Hast du noch andere Berufswünsche als Kind? Also ich sage mal realistischere oder so, solche, wo man sagt, hey, die sind ein bisschen näher.
Ja, ich kann mich eigentlich gar nicht mehr sonst so erinnern. Ja, könnte ich dir jetzt nicht sagen.
Und dann bist du aber gar studieren.
Ja, das war wirklich einfach so ein bisschen lieblos, ehrlich gesagt. So wie es wahrscheinlich vielen geht, nach dem Gimmer, habe ich einfach nicht genau gewusst, was ich jetzt will. Und ich habe dann während dem Gimmer eben so einen Videokurs gemacht, das habe ich noch cool gefunden. Und der, der den Kurs hat gegeben, der hat in Freiburg studiert, dann hat es noch am Anfang den Diplomgang gegeben, so Kommunikation. Und dann bin ich dort mal einfach auf Freiburg, habe dort mal angefangen zu studieren. Und ich dachte, darfst du ja nicht einfach nichts machen, machst du besser etwas. Und dann habe ich gefunden, ja, das ist schon noch cool. Und dann hat sich das dann in ein Lizenziat transformiert. Ich war dann auch der erste Jahrgang, der abgeschlossen hat. Aber es war nicht jetzt mein Herzblut in diesem Studium.
Dann ist das Studium abgeschlossen in Freiburg. Was hast du nach dem Studium dann gemacht?
Also ich habe ein Jahr noch während dem Studium in Norwegen studiert, in Trondheim. Und das war so ein Gamechanger, weil ich einfach wirklich etwas gemacht habe, wo ich einfach eine Sehnsucht danach hatte, ohne ganz zu verstehen, warum. Hat es mich einfach in den Norden gezogen. Und ich bin noch nie in Norwegen gewesen, ich habe kein Wort können reden, aber ich bin dort an der Uni. Habe nach einem Monat auf Norwegisch reden, habe meinen coolsten Studentenjob gehabt, den ich je hatte, in einer Kaffeebar. Mein Chef war der norwegische Barista-Meister, Champion. Ich habe dort gelernt, super Kaffee machen, mit dem ist der Schaum, den du zeichnen kannst und so. Und hat er auch mich verliebt, so richtig. Und das Norwegen war einfach unglaublich gewesen. Auch von Telemark gefahren. Und erstens mal hat es mir gezeigt, dass es wirklich Sinn macht, einfach auf sein Herz zu hören. Und ich einfach auf das Norwegen wollte, an die Uni. Und auch vom Fachlich her hat es mir dort mehr so die neue Informationstechnologien reingetan, was mich interessant dünkt. Und darum war eigentlich meine Idee gewesen, nach dem Studium nach Norwegen zu leben. Mit dem Norweger. Aber der Norweger hat eben nachher ein Projekt angenommen in Guatemala. In einem kleinen Maya-Dorf. Und da bin ich halt nach dem Studium mit ihm mitgegangen. Und alles ist ein bisschen anders gekommen.
Dann bist du dann in diesem Maya-Dorf in Guatemala gelandet und dort geblieben.
Genau, zuerst war es ein riesiger Kulturschock. Also eigentlich wollte ich ja mal Karriere machen und Geld verdienen nach dem Studium. Und plötzlich bin ich in diesem Örtli sehr arm. Und nach einem Monat habe ich auch mitgearbeitet als Freiwillige und habe plötzlich gemerkt, wow, irgendwie kann ich da ein bisschen die Welt verändern mit dem, was ich kann. Ich habe schon Spanisch geredet, im Gimmer habe ich das gelernt. Ich habe nachher auch in der Schweiz so Sammelaktionen gemacht, um dann können wir Küderkübel kaufen. Wir haben so Umzug gemacht durch das ganze Dorf mit den Schuhkindern, mit Bässen, um dann so ein bisschen zu sensibilisieren, dass sie doch den Küder in die Kübel tun sollen, nicht einfach am Boden. Und wir haben mit der Uni in Guatemala zusammen geschafft. Das war super spannend und mir ist eine ganz neue Welt dort aufgegangen. Unsere Beziehung hat sich aber nachher dort so ein bisschen verloren und ich musste dann eigentlich gehen. Also, ich habe zwar dort nachher sogar einen Lohn bekommen, hat mir sogar ein Haus gegeben, aber ich habe dann das Gefühl, ja, ich muss jetzt weiter. Aber ich habe nicht mehr gewusst, woher. Und zurück in die Schweiz habe ich das Gefühl, ich kann jetzt nicht mehr.
Was hat es ausgemacht, dass du das Gefühl gehabt, du kannst nicht mehr zurück in die Schweiz?
Von meinem Studium her und von Erfahrung her habe ich dort wahrscheinlich einen Job gefunden im PR-Bereich. Und das hat mich einfach so oberflächlich gedacht, die Idee, über irgendwelche Produkte, irgendwelche Firmen zu schreiben, die mir ja gar nichts bedeuten. Und es ist auch so, das ist eine grosse Reflexion, die ich nachher gemacht habe, dass ich mich selber nach dem Studium unter unglaublichen Druck gesetzt habe. Weil ich habe jetzt das Gefühl, jetzt hast du die Titel, jetzt hast du studiert, jetzt musst du wirklich Expertin sein. Ich hatte dann Journalistik und BWL im Nebenfach und habe das Gefühl, ich kann das gar nicht, ich bin das gar nicht. Und ich habe mir das auch nicht zugetraut, jetzt wirklich einen Job zu suchen als studierte Kommunikationsfachfrau oder so. Und ich glaube, das Guatemala war einfach ein sehr guter Ausweg gewesen, sehr charmant, dem Druck zu entgehen. Und plötzlich hätte ich wieder zurück müssen und ich bin wirklich dort gestanden und dachte, ich weiß nicht mehr, was jetzt ich so mache. Und dann habe ich entschieden, okay, jetzt gehe ich einfach ein bisschen reisen und schauen, was so passiert. Und bin mit meinem Rucksack durch Südamerika gereist, allein. Ja, und dann ist dann tatsächlich etwas passiert an einem speziellen Ort.
Dann hast du wieder jemanden lernen kennen, oder?
Ja, aber ich muss sagen, zuerst bin ich eben plötzlich an den Ort gekommen, Puerto Natales in Patagonien, ganz unten in Südamerika, dort, wo es also das ganze Jahr kalt ist und es Pinguine hat. Und das ist am Fjord mit Sicht auf einen Gletscher, auf Berge. Also so ein bisschen wie Norwegen, aber auf der Südhalbkugel. Und dort habe ich einfach gespürt, da wird etwas passieren. Und ich bin dort nicht mehr weggekommen, ich bin dort 2 Monate geblieben hängen, habe aber irgendwie gleich nicht gewusst, wie weiter. Und habe dann von ein paar Schweizer ein altes Auto abgekauft, habe mit dem weiterreisen. Und in dieser Woche habe ich dann einen Chilenlehrer kennen. Eigentlich in dieser Woche, wo ich weiter wollte. Und am dritten Tag haben wir entschieden, dort eine Pizzeria aufzutun. Und das haben wir
gemacht. Am dritten Tag, nachdem du dann die Lehre kennen.
Genau.
Eine Pizzeria in Patagonien.
Genau. Ich, der ja so viel Erfahrung hatte in diesem Thema. Er auch, er ist eigentlich Jurist, er hat auch studiert, wie ich, hat aber nachher nichts auf diesem Beruf gemacht, sozusagen. Und wir haben einfach gefunden, der Ort ist so cool, es ist so ein Outdoor-Ort, da kommen Leute von der ganzen Welt, für dort Trekking zu machen. Und es hat eigentlich nur ein cooles Restaurant gehabt, alles andere war sehr langweilig. Und wir haben das Gefühl, da fehlt einfach ein Ort, wo du kannst kennenlernen, wo kannst eine gute Pizza essen aus einem Holzofen, das sollte so im Zentrum sein vom Restaurant mit dem Feuer, wenn es draußen kalt ist und ein langer Holztisch sollte das haben und lange Bänke und alle Leute hocken zusammen und ein Chaos und ein Gelächter und genau das haben wir dann umgesetzt. Und das Krasse ist, als wir die Idee hatten, habe ich ihm gesagt, ja, das machen wir. Und von dann an bin ich wieder meine beste Version gewesen. Alle Motoren sind angesprungen und ich habe eine Zeichnung gemacht, die gibt es noch heute, die Zeichnung, und das Restaurant hat dann wirklich so ausgesehen. Und wir haben von diesem Tag an einen Businessplan arbeiten, angefangen Pizzas produzieren, probieren, und ich bin nachher nach 2 Monaten mit ihm zusammen dort zurück in die Schweiz, nach 1,5 Jahren in Südamerika, und habe dann in Zürich an der Pizza-Fachschule einen Kurs gemacht, so einen Wochenendkurs, da ist meine Mami noch mitgekommen. Ich habe ein Praktikum gemacht im italienischen Restaurant. Ich habe einen Pizza-Ofenbauer getroffen, der den Ofen hat gemacht von dieser Pizzeria in Gstaad, wo ich als Kind immer mit meiner Schwester bin, auf den Barhocker gesessen und habe immer in das Feuer reingeschaut und einen Pizzaioli zugeschaut zu dem Mann, der diesen Ofen gebaut hat, bin ich. Da hat mir so eine Skizze gemacht und mit dieser Skizze in Hand bin ich dann zurück. Und mit Geld, das wir 18 Personen, Freunde und Familie haben ausgelehnt, bin ich nach 2 Monaten in die Schweiz wieder zurück und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Wir konnten das älteste Geschäftshaus können mieten, an der besten Location, aber es war praktisch am Auseinanderfallen und die Leute haben sich wirklich an den Kopf gelenkt. Ich fand, wir spinnen total, jetzt da in das zu investieren. Und natürlich ist uns x-mal das Geld ausgegangen. Wir haben nur noch Linsen gegessen und können wirklich das Geld den Handwerker geben, die jetzt zahlen für die nach jeder Woche. Und haben es aber irgendwie geschafft. Ich habe schlaflose Nächte, weil ich den Ofen selber gebaut habe, mit einem Handwerker zusammen. Wir hatten die Bewilligung noch nicht gehabt, uns ist das Geld wieder ausgegangen. Wir haben einfach gesagt, so, wir eröffnen jetzt das Restaurant. Wir haben weder die Bewilligung gehabt, das heisst, wir haben einfach ein Kessel hergetan und den Leuten gesagt, schaut, wir haben keine Preise, tut einfach etwas rein, was ihr wollt. Und wir hatten auch noch keine Pizzas gehabt. Der Pizzaofen war noch nicht austrocknet. Das heisst, wir unsere Pizzeria eröffnet, haben die Leute gesagt, wir haben einfach Pasta und Salat und wir haben auch noch keine Preise, tut einfach etwas in das Kessel. Und das war eine riesige Lehre für mich als Schweizerin, die in diesem Perfektionismus aufwächst oder mit diesem Leistungsdenken einfach über seinen eigenen Schatten springen und sagen, hey, jetzt machen wir es einfach so gut, wie es geht. Weil sonst gehen wir Hunger, schaffen wir es nicht, weil das Geld ist einfach ausgegangen. Und es ist ein riesen Erfolg geworden.
18 Leute, hast du gesagt, haben dir oder euch Geld gegeben. Jetzt bist du auch Schweizerin, hast gesagt, ja, ich tue jetzt mit jemandem, den ich noch nicht lange kenne, zu Patagonia Pizzeria auf. Hat es auch Leute gegeben, die gesagt haben, hey, du spinnst?
Es hat einen gegeben, aber der war mir gar nicht wichtig. Den habe ich auf dieser Reise lernen können und den nicht können verstehen, dass ich jetzt da dort bleibe. Alle anderen, das ist im Fall wirklich krass, haben es einfach super cool gefunden. Und ich habe gemerkt, es haben sogar Leute mir Geld gegeben, die ich gar nicht gekannt habe, die diesem Projekt gehört haben. Und ich habe gemerkt, ich habe für die ein bisschen ihre eigene Lust nach Abenteuer verwirklicht. Und ich da ich sehr gerne schreibe, habe ich immer so Newsletters gemacht. Und ich habe gemerkt, die Leute haben einfach mit mir mitgefiebert. Und was natürlich am schönsten für mich war und wichtigsten, dass meine Eltern vor allem mich immer unterstützt haben. Weil die hätten ja wirklich können sagen, jetzt hast du so lange studiert, jetzt gehst du Pizzas machen, oder? Aber die haben einfach gesagt, ja, mach. Und sind mich immer viel besuchen. Vor allem mein Vater, der hat selber auch 4 Jahre in Brasilien gelebt. Ist so ein Abenteurer, der hat schon gewusst, dass ich es wahrscheinlich ein bisschen von ihm habe. Und ja, das war eigentlich sehr unterstützend gewesen, das Ganze.
Und dann hat das aber richtig gut funktioniert dort.
Das erste Restaurant war wirklich ganz cool gewesen, aber wir hatten natürlich noch keine Ahnung gehabt. Wir haben den ganzen Tag geschafft, vom Morgen bis am Abend. Ich habe geputzt, ich habe Kasse gemacht, ich habe Dessert gemacht. Am nächsten Tag bin ich einkaufen mit dem Geld, das ich einfach so auf der Kasse genommen habe, zum Teil ohne zu zählen, weil wir sind so kaputt gewesen. Und nachher sind wir in der nächsten Saison in ein neues Projekt schon eingestiegen. Freunde haben uns gefragt, ob wir nicht das Restaurant von ihrem Hotel übernehmen würden. Und wir haben ein cooles Konzept im Kopf, nämlich eine japanisch-peruanische Fusionsküche. Und wir sind dort auch auf Lima gegangen, Peru, das zu studieren. Wir hatten dort schon das erste Kind gehabt. Der Bub war neben uns im Babywagen und wir haben da Pisco Sour getrunken, Ceviche gegessen und überlegt und geträumt, wie wir das bei uns machen können. Und haben einen Businessplan gemacht und dort sind eigentlich rote Zahlen rausgekommen. Und wir dachten, ja, das kann nicht sein, das muss gehen. Wir haben Geld aufgenommen von der Bank, wir haben Leute eingestellt und tatsächlich, es ist einfach, wir sind nie hergekommen mit den Zahlen. Und das war nachher ein Flop gewesen. Also das Essen sagenhaft gut, aber die Kosten viel zu hoch vom Ganzen. Wir müssen horrende Miete dort zahlen. Und dort habe ich auch viel gelernt. Bei diesem Projekt. Wir haben das dann nach einem Jahr wieder zurückgegeben und haben uns dann wirklich auf das Mesita Grande, auf die Pizzeria fokussiert. Später haben wir dann ein zweites Restaurant aufgetan, unter dem gleichen Namen, gleiches Konzept in der grösseren Stadt, wo wir schon einen Namen hatten. Durch das war die Markteinführung sozusagen sehr einfach gewesen. Und das war wirklich genial gewesen, weil es eine grössere Stadt ist, haben wir auch das ganze Jahr können dort guten Umsatz machen. Es hat auch grosse Unternehmen, wo die Leute über Mittag schnell sich essen. Das ist ganz cool gsi.
Was sind das so für Gäste gewesen? Du hast gesagt, das ist auch ein bisschen ausgelegt gewesen auf Leute, die sich eben treffen, wo unterwegs sind.
Genau, es ist ein grosser Unterschied gsi zwischen diesen beiden Restaurants. Dort, wo wir gelebt haben, im kleineren Ort, das sind wirklich vor allem im Sommer eigentlich nur Touristen gsi. Das ist einfach alle wirklich bumsvoll gsi bei uns. Es hat alle Warteschlangen gehabt. Und das sind natürlich auch Schweizer gekommen. Und am Anfang habe ich aber den gleichen Tag ich höre es nicht, dass sie Schweizerdeutsch hätten, wo ich gar nicht Lust hatte, mich mit dem Schweizerisch auseinanderzusetzen. Für mich war es cool, mal weg zu sein. Oder ich habe nicht auch am Schluss, wenn ich Quittung gebracht habe, irgendwie so gesagt, merci vielmal, und dann schauen sie mich so an. Das war ein bisschen frech, selber von mir erst am Schluss zu sagen. Aber ja, es war sehr schön, sehr spannend. All die verschiedenen ausländischen Leute, das habe ich sehr genossen, wirklich. Und auch bei der grösseren Stadt waren es dann vor allem auch Einheimische gewesen, eben Familien am Wochenende viel, auch Büroleute der Woche. Das war gut gewesen.
Und mit dem habt ihr dann euren Lebensunterhalt verdient. Abgesehen von den Sachen, die nicht geklappt haben, hat das eben dann geklappt und ihr konntet davon leben.
Ja, das war eigentlich so unsere beste Zeit gewesen, wo wir die beiden Restaurants hatten, weil da haben wir wirklich das ganze Jahr guten Umsatz können machen. Und wir haben auch in jedem Restaurant den Luxus gehabt, wir haben dort auch eine Geschäftsführerin angestellt, sodass wir das Operative haben können abgeben, weil das ist ein riesen Stress natürlich. Kommen sie die Tomaten oder kommen sie nicht? Kommt jetzt der, oder hat er gestern bei der Party das Bier zu viel gehabt und kommt dann, ja, all das Zeug kannst du dir vorstellen. Es war auch noch so, mein Mann ist dann auch noch in der Politik. Er ist praktisch von einem Tag auf den anderen Gouverneur geworden, vom Präsidenten ernannt. Es hat dort den Regierungswechsel gegeben. Wir haben uns dort engagiert und dann war er Gouverneur gewesen und ich sozusagen First Lady dort für die Region, die grösser ist als die Schweiz, aber nur etwa 25'000 Einwohner hat. Dort habe ich sehr viel auch in die ganze Politik hineingesehen. Ich habe auch den Präsidenten von Chile und von Ecuador lernen kennen. Wir haben eher, wie sagt man, Luftevakuierungen mit dem Roten Kreuz, wo es einen Streik gab. Und sehr viel erlebt, sehr spannend. In dieser Zeit war ich eher allein zuständig für King. Und es ist für King, für das Restaurant. Es ist eben ein zweites und ein drittes King auf die Welt gekommen. Und gleich haben wir ein ganz einfaches Leben gehabt mit viel Natur. Wir hatten kein Kino, kein Theater. Wir sind am Wochenende einfach zusammengehockt und haben ein Asado gemacht, so ein Barbecue. Und haben sich gegenseitig eingeladen mit anderen Familien. Es war eine sehr schöne Zeit gewesen.
Und das war nicht das einzige Politische, was du hast oder was du hast gemacht. Ich glaube auch noch für die Schweizer Botschaft. Geschafft.
Genau, am Abend vor der Geburt von meinem vierten Kind habe ich die Bewerbung abgeschickt, wo ich gesehen habe, dass die Schweizer Botschaft jemanden sucht in der Region. Der Ursprung war ein bisschen, genau wegen diesen Evakuierungen, dann, zumal dem Streik, wo es so abgelegen ist vor der Hauptstadt. Also, du bist 3,5 Stunden im Flugzeug unterwegs, bis du in der Hauptstadt bist von uns unten. Und du kommst zu uns nur her via Argentinien oder via Meer. Also wir sind wirklich so ein wie auf einer Insel fast. Hat die Schweizer Botschaft entschieden, sie möchten gerne eine Honorarkonsulin oder einen Konsul haben. Und da habe ich mich trotz allem beworben und bin an den Posten hergekommen. Das ist so ein bisschen mehr oder weniger freiwillig. Und dann habe ich etwa 2 Jahre mit denen zusammengearbeitet und habe wirklich gemerkt, wie mir eigentlich die Schweizer Kultur fehlt. Weil Chile ist leider so halt vom Prinzip her aufgebaut, dass man davon ausgeht, dass die Leute bescheissen wollen. Dann musst du alles unterschreiben auf dem Notariat und alles beglaubigen. Und es ist alles so bürokratisch kompliziert. Und bei dieser Zusammenarbeit mit der Schweizer Botschaft habe ich gemerkt, wie unglaublich schön das ist, wenn die Leute einfach vertrauen. Ich konnte Spesen abrechnen, ich konnte einfach einen Betrag hineinschreiben, was ich ungefähr im Benzin gebraucht habe. Und das war gut so. Und ich habe gefunden, wow, eigentlich möchte ich das meinen Kindern mitgeben. Das System, das einfach auf Vertrauen basiert. Wo man davon ausgeht, dass der Mensch die Wahrheit sagt. Wir haben dann aber noch ein anderes riesiges Projekt angezettelt am Schluss. Wir haben noch Produktionsküche gemacht. Wir haben Schweizer Equipment importiert. Wir haben als erster Kunde unsere beiden Restaurants beliefert mit Gnocchi und Bolognese-Sauce und haben einfach zentral die Gerichte vorbereitet. Und haben dann eben wollen, unseren Kunden, also Hotel vor allem mit dem Nationalpark, wollen ihre eigenen Gerichte und Rezepte sozusagen portionsweise übergeben. Hier hat man ein bisschen von Cook and Chill oder auch Sous-Vide kochen, Hot, viele sind auch so die Produktionsverfahren, wo das kannst vereinfachen, das Ganze, oder? Und kannst Kosten total im Griff haben. Aber wir sind eigentlich unserer Zeit dort einfach zu voraus gewesen. es ist sehr schwierig, sie auch Köche zu finden, die das irgendwie schon mal gemacht haben. Und das Projekt ist dann sehr schwierig geworden, sehr kapitalintensiv natürlich. Da haben wir uns ein bisschen verzetteln können, auch als Familie. Das ist schwierig gewesen.
Dann. Das war schon so eine Ablösungsphase gewesen, langsam von Patagonien.
Ja, ja. Es ist am Schluss nicht so langsam gewesen. Also für mich war immer klar gewesen, dass ich dort nicht das Leben lang bleiben kann. Das habe ich meinem Mann von Anfang an gesagt. Das ist zu abgelegen. Und wir haben immer gedacht, wo wir dem auch noch her könnten. Die Schweiz war schon immer mal wieder in unserem Kopf gewesen, aber immer gemerkt, er möchte es einfach nicht. Und wir haben uns dann auch während diesem Projekt, wo wir auch bei anderen Städten gelebt haben, wirklich verlieren. Und so sind wir dann als Familie zum Entschluss gekommen, dass ich mit den Kindern in die Schweiz komme. Weil der Älteste halt schon vom Alter her ist, dass wir wirklich müssen einen Entscheid fällen. Und dann haben wir praktisch innerhalb von 6 Monaten habe ich alles in den Weg geleitet, ja, zurück in die Schweiz gekommen, habe dort die Reste noch verkauft, unser wunderschönes Haus müssen hängen lassen, all unsere Freunde und die ganzen Mitarbeitenden. Wir hatten dort bis 50 Mitarbeitende gehabt, das war für mich wie ein Teil der Familie gewesen. Viele haben wir dort so ein bisschen aufgezogen, wo ich angefangen habe als Assistenten und sie plötzlich Küchenchefinnen gewesen dort. Es ist wunderschön gewesen, die auch so zu entwickeln. Und das war schon hart gewesen. Ich habe einfach gewusst, das ist jetzt das Richtige. Meine Intuition hat mir das gezeigt, meine Bilder, die ich hatte. Es war aber sehr hart ein Entscheid gewesen und ich habe die ganze Verantwortung auf mir gespürt. Die Kinder wollten nicht gehen. Niemand, die wollte dort bleiben. Die hatte dort eine heile Welt. Meine Mann und ich haben es aber immer gut verstanden und wir wussten, ja, wir müssen irgendwie eine Entscheidung fällen. Und habe das gemacht. Und dann bin ich hier eben in der Schweiz wieder einmal und habe mich gefragt, und was jetzt? Ich konnte dann hier auf Interlaken kommen, wo meine Mutter aufgewachsen ist. Ich bin selber zu Bolligen aufgewachsen. Aber ich habe mich hier einfach wohl gefühlt. Ich habe einfach die Berge um mich gebraucht und das Wasser, die Natur in Nähe, das gibt mir irgendwie einfach die Kraft. Ja. Und hier bin ich dann dieser Frage nachgegangen, wer bin ich eigentlich und was will ich und wo sind meine Stärken?
Also das war 2019, oder, wo du bist zurückgekommen. Und bis dann, also in dieser Zeit bis 2019, bist du von Studentin zur Abenteurerin, zur Unternehmerin, Gastronomin, Köchin, Ofenbauerin.
Vierfache Mutter, genau, politisch noch ein bisschen engagiert, mit der diplomatisch, ja genau.
Du bist ja eigentlich sehr viel gewesen und kommst in die Schweiz und fragst dich, wer bin ich eigentlich?
Beziehungsweise, das war die zweite Frage gewesen, weil meine erste, so ein bisschen der Panikmoment war, als ich gemerkt habe, ich habe ja jetzt nichts mehr. Was habe ich jetzt noch? Das war ganz ein krasser Moment gewesen für mich. Ich hatte dort so viel gehabt. Also wir waren dort jemand, verstehst du, mein Mann war Gouverneur, ich bin Honorar. In unserem Restaurant ist ein Schweizer Schild gehangen. Unsere Pizzeria war das Honorarkonsulat. Unsere Kinder, die waren dort auch so ein bisschen, weißt du, die Blonden, die alle die Eltern kennt haben. Ich habe die ganze Klasse Pizzeria eingeladen. Stell dir vor, irgendwie 40 Kinder bei unserer Pizzeria. Wir waren dort so ein bisschen die Coolen, die Helden, ja, der Riesenhaus und eine Nanny und 2 Autos und die 3 Unternehmen. Und dann bist du hier in der Schweiz mit 13 Koffern und 4 Kindern und hast nichts. Und dann habe ich gedacht, oh Mann, so krass, oder? Und dann, wenn ich Leute lernen kann, habe ich so das Gefühl, ich muss denen sagen, wer ich, also was ich eigentlich gemacht habe. Und habe mir ernsthaft überlegt, so ein Fotoalbum zu machen, damit ich den Leuten so sagen kann, das bin ich hier, also, oder? Und dann war eben der Moment gewesen, gell, es gibt immer die Leute im Leben, die ihm im richtigen Moment die richtige Frage und sie hat mir gesagt, hey, es geht doch nicht darum, was du hast, sondern wer du bist. Und dann ist der Prozess bei mir losgegangen, ja, wer bin ich denn? Und dann habe ich mich gefragt, welches die Momente sind in meinem Leben, wo ich so richtig im Flow bin oder wo ich mich so mal erinnere, was sind die Momente, die mir wirklich viel bedeuten. Ich bin auch zurück in die Kindheit, ich habe nicht so einen Zugang gehabt zu meinen Kindern, ich habe gedacht, ja, ist schon schön gewesen. Aber es war alles nicht so spannend gewesen. Bis ich merkte, ja, mal, ich habe in meine schönsten Momente waren im Wald allein, wo ich habe so irgendwelche Tierspuren gesucht und ich habe so geborgen gefühlt in diesen Bäumen. Ich habe plötzlich so einen roten Faden entdeckt, dass ich immer irgendwie Natur suche. Und dass ich eigentlich wahnsinnig aufgehe, wenn ich so spannende Zweiergespräche habe, wenn es so tief geht. Und da ich selber, ich habe dann so Coaching-Bücher gelesen und Podcasts und habe so Workshops gemacht und habe gemerkt, dass mir das total entspricht, das ganz Persönliche, so ein bisschen Psychologische. Und habe mich plötzlich gefragt, ja, was möchtest du denn sein, wenn du könntest wählen? Und natürlich habe ich am Anfang an Stellen suchen, so in Gastronomie, oder? Dachte, das ist das, was ich kann. Aber gemerkt, hey, du darfst dir eigentlich wagen, etwas dir vorzustellen, wo du möchtest sein, auch wenn du es noch nicht bist. Und das ist ja eigentlich das Potenzial, die Lücke, was du das kannst ja du auffüllen. Und dann habe ich eine Coaching-Ausbildung gemacht und bin gleichzeitig bei mir in Schwost eingestiegen, bin jetzt Teil von GoEco. Und wir begleiten Menschen und Teams, Organisationen, Veränderungsprozesse begleiten. Und das ist mein neues Ich jetzt, obwohl schon immer ein Teil von mir war, aber den ich jetzt ausleben kann.
Also eigentlich all die Erfahrungen oder viel von diesen Erfahrungen von dem selber erlebt, hast du selber nicht Transformation genannt oder so vorher, was aber glaube genau das ist, oder?
Genau das, genau das. Und einfach all die Erfahrungen, die ich gemacht habe, wie du von die Kraft kannst nehmen und das Vertrauen und der rote Faden und die Bilder, alles das, was ich intuitiv dann irgendwie gemacht habe, habe ich jetzt gemerkt, hey, das kannst du ja anderen Büchern lesen, das ist irgendwie Tools und Methoden, aber ich habe es gemacht, es ist aus mir rausgekommen und das nützt mir jetzt. Ich möchte gerne. Meine Mission ist jetzt wirklich, ich möchte gerne den Leuten Mut geben, sich selber zu finden und wirklich ihr Ding zu leben, was sie wollen. Und nicht Angst haben vor Strukturen brechen, oder? Ja, das ist das, was ich möchte, den Leuten Mut geben, sie dafür begeistern, dass sie sich auf eigenen Weg machen.
Du hast zweimal müssen oder dürfen neu anfangen. Also, es hat zweimal so die, sagen wir mal, krassen Wechsel gegeben. Was hat dir denn Mut gegeben, für weiterzumachen?
Beim zweiten Mal vor allem eben, wo ich gewusst so, jetzt geht es zurück in die Schweiz und ich habe keine Ahnung, wie das dort wird, habe ich etwas gemacht und zwar habe ich wirklich mir überlegt, ist das wirklich der richtige Entscheid? Oder ist es ein schwerwiegender Entscheid? Und dann habe ich mir überlegt, okay, jetzt überleg dir nochmal, wenn du in Chile willst bleiben, du wirklich träumen, was ist das Beste, was hier jetzt noch passieren könnte. Und ich bin wirklich eine Tagträumerin, ich habe wirklich kein Problem mit Fantasieren. Und es sind einfach keine Bilder gekommen. Ein Name, also du könntest noch irgendjemand spannend lernen kennen, ein neues Projekt, was kommt dir in Sinn, los, was kommt dir in Sinn? Und es ist einfach kein Bild gekommen. Und wenn ich an die Schweiz denke, ist einfach alles möglich gewesen. Und dann habe ich wieder zurückgedacht, Gina, ist wieder so ein Tunus. So ein Tunus, so hat mir plötzlich das Bild aufgekommen, so mit so grau. Und dann habe ich gedacht, okay, also das bedeutet etwas. Und dann habe ich einfach ein Bild kreieren von der Schweiz. Und das war, ich habe mich gesehen mit meinen Kindern auf einem Berg oben beim Picknick. Und drumherum war es einfach ruhig gewesen. Und die Sonne hat geschienen, die Sonne auf der Haut habe ich gespürt. Und ich habe so einen See runter gesehen. Und es ist einfach ruhig gsi und schön. Und das ist mein Bild gsi, das hat mir dann die Kraft gegeben. Jedes Mal, wenn es schwierig geworden, habe ich mich ins WC eingeschlossen, habe das Handy genommen, Instagram aufgetan, Hashtag Berner Oberland. Und dann habe ich wirklich die Bilder so durchgescrollt und mir die Bilder in mich reingesogen und habe gewusst, das ist das, was ich will, das ist das, was ich will, das ist das, was ich will, für das machst du das alles, das lohnt sich, das willst du, das willst. Und dann bin ich in der Schweiz angekommen. 2 Wochen später bin ich mit allen 4 Kindern die Lobhornhütte hochgegangen, übernachten. Meine Mutter gefragt, warum musst du jetzt schon wieder jetzt wandern? Ich sagte, hey, das ist mir ganz wichtig. Ich bin dort hochgekommen und habe gewusst, okay, den Schritt hast du geschafft. Und dann sind natürlich andere Schwierigkeiten gekommen. Aber so innere Bilder, um deine Frage kurz zu beantworten, innere Bilder haben mir Kraft gegeben. Und mir zu vertrauen, dass wenn ich ein Gefühl habe für etwas, dass das schon stimmt. Und ich nicht muss einfach Excel-Listen durcharbeiten und Kriterien aufschreiben und Punktzahlen verteilen, um einen Entscheid zu kommen, sondern dass das, was ich spüre, dort, wo die Energie hergeht, dass das Richtige ist.
Es war ein Gefühl für das Richtige. Du hast schon das Patagonia entschieden oder gespürt, mal, das ist der Weg zurück in die Schweiz. Du hast gesagt, irgendwie die Schweizer Struktur, das hat dir auch gefallen oder ein gutes Gefühl gegeben. Dann bist du aber zurück in die Schweiz gewesen. Und dann ist ja eben im Gegensatz zu Patagonien vielleicht die Sache strukturierter. Hat es gleich eine Art Kulturschock gegeben?
Bevor ich zurückkomme, habe ich mir noch überlegt, okay, was ist denn der Worst Case, wenn du zurückkommst? Und ich habe mir überlegt, der Worst Case ist wahrscheinlich, wenn ich überall anecke, wenn die Nachbarn ausrufen, wo wir zu laut sind, wenn du überall nicht darfst auf den Rasen gehen, wenn du das nicht darfst, wenn die Kinder sagen, es sei schrecklich. Habe ich mir vorgestellt, wenn das passiert, dann gehe ich wieder. Und dann habe ich für mich einfach wie eine Lösung gefunden und durch das habe ich mich darauf einlassen. Und der Kulturschock ist komischerweise eher so nach einem Jahr gekommen, so ein bisschen. Weil am Anfang ist alles neu. Schon einmal ist es im Sommer daher, für uns war das ein Traum. Weil bei uns war es nie wirklich warm. Dann hatten wir einfach den See gehabt. Und es war wahnsinnig. Und ich bin wandern und eben baden. Und wir haben das Saisonab im Freibad gekauft. Und der King, oder? Dann ist das erste Mal Weihnachten mit Schnee. Oder Weihnachten im Winter, mehr Weihnachten im Sommer. Einfach alles ist das erste Mal. Dann mit den Kindern Skifahren. Und dann nach einem Jahr haben wir das wie einmal durchgemacht. Und er ist wirklich so ein bisschen leichte Panik aufgekommen. Ich wollte mir nämlich ein Jahr nehmen, mit den Kindern, die zu begleiten und dann einen Job haben. Für mich ist nach einem Jahr habe ich einen coolen Job. Dann habe ich nach einem Jahr noch keinen Job gehabt und wir sind mitten in Corona gestanden. Der Vater von den Kindern hat ein Jahr lang sie nicht können gesehen wegen Corona. Die Kinder haben mich noch einfach Fragen gestellt, was machst du eigentlich hier? Ich habe sogar gehört, jemand hat mir gesagt, Mami, dort hast du alles gehabt. Ein Mann und Business und das Haus und hier hast du nichts. Und dem Stand zu halten, dann nicht schwach werden, sondern zu sagen, es kommt schon gut, es kommt schon gut, es kommt schon gut. Das war schon nicht einfach gewesen. Und nachher sind es einfach glückliche Momente, die man aber einfach auch packen muss. Also zum Beispiel meine Schwester hat mir eben von einem Projekt erzählt, das ich noch nicht bei ihr gearbeitet habe. Dann habe ich gesagt, hey, aber das musst du doch schreiben. Und dann sagt sie, ja, bei uns hat niemand Zeit, weißt du? Ich sage, ja, ich habe Zeit. Und so habe ich mich einfach so von drei drücken, 20% bin ich verschaffen, dann sind 70% geworden, jetzt bin ich Gesellschafterin. Ja, dort zwischen Gelassenheit bewahren und aber aktiv sein und spüren, wenn etwas passiert, auf Leute zugehen, ich habe dort sehr viel einfach Leute angeschrieben, hey, wir kennen uns doch vom Gimmer noch, musst du mal einen Kaffee nehmen, einfach Leute lernen kennen. Das ist sehr wichtig in dieser Phase.
Wir kommen so langsam zum Schluss vom Gespräch. Gibt es etwas, wo du noch gern wärst gefragt worden oder etwas, wo du noch gern hättest hier reingebracht?
Vielleicht etwas noch, wobei wir es eben schon angesprochen, das Thema Stärke, das ich vielleicht vorhin nicht gesagt habe. Was meine grosse Erfahrung war, dass es wirklich sich lohnt, Stärke in sich zu suchen. Und was meine ich mit dem? Also sich wirklich mit sich auseinandersetzen, sich bewusst sein, wo liegen meine Fähigkeiten, meine Talente, was sind meine Sehnsucht, was sind auch meine Schwächen, was ist das, was mich triggert, wo wenn man sich wirklich gut kennt und weiss, dass man sich auf sich verlassen kann, das ist die wirkliche Stärke. Und nicht ein CV, nicht nochmal ein Kurs, nicht einen coolen Job, nicht ein Auto, nicht ein Haus. Das kann alles wegbrechen. Aber wenn du weißt, ich bin gut in dem und in dem und in dem. Und ich kann, was auch immer passiert, wieder aufstehen und ich weiss, wer ich bin, das denkt mir dem die wirkliche Stärke. Und das möchte ich eigentlich so ein bisschen die Welt rausbringen. Und den Leuten Mut machen, bis sie sich anfangen. Dort sich mit sich selber verbinden und Stärke suchen.
Ein tolles Schlusswort. Merci vielmals.
Merci dir, Ben.
Das war es für heute. Wenn du Fragen hast oder Anmerkungen zu diesem Podcast, darfst du ihm gerne schreiben an ben@zukunftshelden.ch. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns. Bis gleich.